Mein Name ist Helmut Moross und ich vertrete heute hier die Pastoren, aber nur einmal zu eurer Beruhigung. Wir sind eine Familie, hat Michael gesagt. Und in dieser Familie gibt es manchmal auch Kranke. Und heute ist Irina hier. Irina, kommst du bitte mal nach vorn und lässt du uns ein bisschen von deinem Leid teilhaben.
Guten Morgen. Von circa 4 Monaten sind mir 2 Zehen gebrochen.
Bisschen lauter.
Okay. Es sind 2 Zehen gebrochen und das wurde erst 3 Wochen später erkannt. Und da kam ein flexibler Verband und so war in dem Gewebe viel zu viel Bewegung, auch über längere Zeitraum. Die Nerven waren gereizt, überreizt und haben sich entzündet. Und das ist eine recht seltene Erkrankung, die erfordert auch so spezielle Behandlung. Und hier im Raum finde ich das nicht so. Und beide Ärzte sind einverstanden, dass das richtige Behandlungsort wäre Schmerzklinik in Kiel. Und das soll jetzt auch dahin gehen, aber allerdings Platz dazu bekommen, nicht so einfach ist.
Ja.
Sollte ich auch kurz und bündig. Ja, und möchte ich sagen, es ist schön, wieder hier zu sein.
In der Familie.
Ja.
Wir freuen uns
also
auch.
Also ich fühle es auch, Jesu Gegenwart hier ist mir ganz...
Also ich würde es sehr begrüßen, wenn 2 von euch für Irina beten können. Irina will sich auch in eine Klinik begeben und sie hat ganz, ganz große Hoffnung, dass es besser wird. Das ist ein ganz entscheidender Schritt. Und wir dürfen gerne, denke ich, für Sie Gott bitten jetzt.
Ja, gerne.
2. So, jetzt haben wir dich vor Gottes Thron gestellt und jetzt sind wir gespannt, was er tun wird.
Ich auch.
Alles Gute für dich.
Gut, danke, Helmut.
Falls ihr mal Zeit haben solltet, was natürlich keiner hat, könnt ihr euch auch mal bei Irina melden. Sie sucht immer noch Fahrer, die sie zur Massage fahren. Das ist ganz wichtig für sie. Gut, fangen wir mal an. Morgens um 6:30 in Deutschland. Ach ja, in ein paar Minuten muss ich losfahren, wieder zur Maloche. Ach, da sind ja die Losungen. Wie viel habe ich denn noch? 2, 3 Minuten? Na gut. Liebling, welchen haben wir heute? Danke. Zehnter. Ah ja, hier. O Land, 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 höre des Herrn Wort, Jeremia 22. Na gut, habe ich gehört. Nach einigen Tagen sprach Paulus, was? Ja, ich weiß, ich soll noch 6 Brötchen mitbringen, ich weiß das. Sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern und Schwestern sehen, in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben. Ja, ich weiß, 8 Brötchen, wie es um sie steht. Gut. Ja, das muss ich auch los. Tschüss. In der heutigen Predigt soll es um die Bedeutung von Gottes Wort, um den Stellenwert von Gottes Wort in unserem Leben gehen. Meine Predigt weist heute 3 Teile auf. Erstens, Gottes Wort wirklich essen, Gottes Wort im Gebrauch und drittens, Gottes Wort als unser Schutz und unsere Rettung. Wir sollten das Wort Gottes mit Fleiß studieren. Wir sollten daran arbeiten, richtig daran arbeiten und uns bemühen, das ganze Wort Gottes in seiner Tiefe und Wahrheit kennenzulernen. Dann werden wir uns etwas sehr Gutes tun. Warum? Welche Wirkung hat Gottes Wort auf unser Leben? Die Antwort finden wir im 2. Timotheus Kapitel 3 in den Versen 16 bis 17. Da finden wir gleich 7 Begründungen. Erstens, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Zweitens, sie soll uns unterweisen. Drittens, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen. Viertens, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Und fünftens, so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen. Und siebentens, als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Erster Teil der Predigt, Gottes Wort wirklich essen. Wir finden zu dieser Thematik eine sehr aufschlussreiche Begegnung zwischen Jesus und dem Teufel in der ersten Versuchung. Auf diese erste Versuchung Satans achtet auf die Einleitung. Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Da entgegnet Jesus, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Aber wie viele Menschen setzen ihre Hoffnung auf Bausteine Erden, auf Besitz, auf gefüllte Konten, weil sie glauben, dass je mehr sie anhäufen, desto sicherer sind sie. Es mag ja sein, dass sie sich sicher fühlen, aber trotz allem Wohlstand in Deutschland hatten wir noch nie so viele psychisch Erkrankte. Wer von euch die Rundschau am Wochenende gelesen hat, da steht etwas sehr Interessantes drin auf Seite 2. Angst- und Suchterkrankungen, Depression und Schizophrenie sind Volkskrankheiten. Und jetzt kommt's. Jeder Dritte ist im Laufe des Lebens von einer psychischen Störung betroffen. Pro Jahr werden bundesweit 13.000 Menschen erstmals mit dieser Diagnose konfrontiert. So der Ist-Stand. Ein großer Reichtum, das habt ihr auch letzten Sonntag in der Predigt von Stefan gehört, ein großer Reichtum ist kein Garant für ein erfülltes Leben. Wir sollen von Gottes Wort leben. Es essen, es kauen. Wir dürfen sogar schmatzen, wenn es gut schmeckt. Wir dürfen es genießen. Wir dürfen es in unserem Geist lutschen, von einer Wange in die andere schieben und es auf unserer Zunge zergehen lassen. Wenn der Teufel also zu dir kommt und sagt, wenn du ein Christ bist, ja, wenn du ein Christ bist, ja, dann musst du doch in der Bibel lesen. Dann halte ihm entgegen, ich bin ein Christ und ich lese und esse Gottes Wort, aber nicht, weil ich Christ bin, sondern weil ich von diesem Wort lebe. Verstehst du das, dass Gottes Wort das Leben schlechthin ist, wenn dir auf dem Totenbett kochend heiß wird, dann wird dir Gottes Wort Frieden und Hoffnung geben. Und nicht diesen chemisch-pharmazeutischen Frieden einer Infusion oder irgendwelcher Pillen. Das gesamte Wort Gottes ist in Jesus Mensch geworden. Wenn du Jesus nah sein willst, eine innige Beziehung zu ihm haben willst, musst du in das Wort Jesu eintauchen. Musst du mit ihm, dem lebendigen Wort selbst, reden. Wenn du das nicht schaffst, begrenzt du dein Leben selbst. Engst du es ein, machst du es arm, ohne es vielleicht selbst zu wollen. Aber du tust es. In Johannes 14, 23 sagt Jesus, wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben und wir beide werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Sich danach richten, heißt das Wort Jesu zu kennen, es anzuwenden, es zu halten und klugerweise auch zu gehorchen. Und das ist für ein Leben durchgehend und andauernd gemeint und nicht, wenn man sich so gerade danach fühlt, weil Weihnachten ist oder weil Ostern ist oder weil Sonntag ist oder ich vielleicht gerade in der Gemeinde bin. In Jakobus 1, in Vers 22 heißt es deshalb auch ermahnend, allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Zu meinem Bedauern muss ich euch gestehen, es gelingt mir längst nicht immer so zu handeln und diesem Wort in meinem Verhalten zu entsprechen, obwohl ich mir das bestimmt wünsche und möchte. Das muss ich einfach vor euch bekennen. Ich schaffe es nicht. Aber ich bemühe mich darum und der Heilige Geist hilft mir dabei. Und deshalb brauche ich auch Gottes Wort unbedingt. Auch dafür, für mein Versorgen, ist Jesus ja gestorben. Aber das Wort Gottes muss die absolute Grundlage unseres Lebens bleiben. Nicht umsonst erzählt uns in Matthäus 7, Jesus von dem Menschen, der sein Haus auf Sand baute und dem Menschen, der auf Felsen baute. Dann kam ein Sturm auf, viele Wasser kamen und das Haus, das auf Sand gebaut wurde, wurde weggerissen. Ahrweiler. Aber das andere Haus blieb stehen. Und Jesus sagt uns ausdrücklich, dass der, der sein Haus auf Fels baut, ein kluger Mensch ist. Und jeder, der Jesu Worte hört und sich danach richtet, ist ein kluger Mensch, der sein Lebenshaus auf einem stabilen Fundament gebaut hat. Nochmal, das Wort Gottes muss unsere Lebensgrundlage und unser Wegweiser sein. Wenn ihr nun Edith oder Anita erzählt, oh, mexikanische Burritos musst du essen. Sagst du vielleicht, schön und gut, ja, mexikanische, was für Dinger? Ach, Burritos, ja. Ja, da muss ich sie aber erstmal selber probieren, sonst weiß ich ja gar nicht, wovon sie spricht. Genauso musst du Gottes Wort essen, kauen, verdauen und in dir wirken lassen. Nicht so, wie das eben hier passiert ist. In 2, 3 Minuten mal kurz eine Losung lesen. Leute, das haut nicht hin. Das wird nichts. Mit Essen, Kauen und Verdauen. Du musst es dir immer wieder sagen, in deinem Geist nachhallen lassen. Und der Heilige Geist wird dir dazu ein Echo geben. Heute Morgen waren Emanuel und Versila, ich habe das extra gelernt, Emanuel und Versila hier und haben für uns Lobpreis gemacht. Ich persönlich bin allen Frauen und Männern, die hier Lobpreis machen, sehr dankbar. Ich bin ihnen dankbar, weil sie unter uns Gottes Worte reichlich wohnen lassen. Ich erlebe diese Frauen und Männer als treu dienend und als Segen für diese Gemeinde. Wie wunderbar. Gottes Wort ist voller Lebenskraft, steht in Hebräer 4. Es ist unsere Lebenskraft. Aber wenn wir das Wort nicht in unseren Herzen, in unseren Köpfen abgespeichert haben, kann der Heilige Geist, der uns ja als Helfer zugesprochen ist, mit nichts arbeiten. Kommen wir deshalb zum entscheidenden zweiten Teil dieser Predigt und schauen uns mal den Gebrauch von Gottes Wort an. Du willst vielleicht jemandem helfen, der einen völlig verwilderten Garten hat. Du guckst dir den Garten an und denkst, oh Gottes Willen, was ist denn hier los? Überall alles dicht gewachsen, Sträucher, wild gewachsen, da kommen wir ja gar nicht mehr durch. Und dann sagst du, ja, ich helfe dir gerne. Wo hast du denn deine Geräte und deine Werkzeuge? Und er sagt zu dir, ja, in dem Schuppen da drüben. Gut, gehst du hin? In den Schuppen. Und was findest du? Das ist alles, was du findest. Eine Schaufel, eine Hake und dann nichts mehr. Wie sollst du so einem armen Menschen bei einem völlig verwilderten Garten helfen können? Da ist kein Spaten, keine Hacke, keine Säge, kein gar nichts. Was soll das werden? Wenn wir also nichts in unserem Gotteswortschuppen haben, lähmt uns das gegenüber dem Feind, dem Teufel. Wir verharren depressiv und hoffnungslos. Wir werden entmutigt und haben kaum noch Lebenskraft. Prüfe dich doch einmal selbst. Wenn jetzt jemand aus deinem Bekanntenkreis sehr schwer erkrankt ist, und zu dir sagt, du bist doch ein gläubiger Mensch. Sage mir bitte ein Wort von deinem Jesus, das mir Hoffnung gibt. Was würdest du dann sagen in diesem Moment? Was würdest du sagen? Was ist hier oben drin? Was hast du als Wort verdaut und abgespeichert? Der erste Mensch, Adam, wurde vom Teufel versucht und er erlag dieser Versuchung. In der Schrift wird Jesus auch als der letzte Adam bezeichnet. Und als Jesus vom Versucher herausgefordert wurde, hat er den Versucher überwunden. Die Bibel sagt uns im Hebräerbrief, dass Jesus in allem versucht wurde, in allem, doch er sündigte nicht. Hier in der Wüste wurde er dreimal versucht. Die erste Versuchung war körperlich, existenziell. Mach dir doch aus diesen Steinen Brot. Die zweite Versuchung war geistlich, spielte auf seine privilegierte Stellung als Gottes Sohn an. Es ging um sein Vertrauen zu Gott, seinem Vater. Die dritte Versuchung drehte sich um seine Berufung. Wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, will ich dir alle Reiche dieser Welt geben. Was für eine interessante Versuchung. Das drehte sich um seine Berufung, nämlich das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Und das sind leider die drei Bereiche, in denen auch wir versucht und verführt werden könnten. In körperlicher, existenzieller Versuchung können wir beispielsweise dem Reichtum nachjagen. Wir als Männer können uns in der Sexualität verlieren oder uns in einer irdischen Macht im Betrieb zum Beispiel berauschen. In geistlicher Hinsicht können wir das Vertrauen zu Gott und dem Sohn verlieren, weil wir ja ständig in unserem Kopf diese Fragen hören. sollte Gott gesagt haben? Ist das denn wirklich so? Wie sieht denn dein Leben aus? Wer bist du denn schon, dass du für Gott interessant wärest? Der moderne Mensch glaubt doch nicht mehr an Gott. Das war mal. In dritter Hinsicht können wir unsere Berufung verlieren, indem wir unsere geistlichen Gaben nicht mehr für Gottes Reich einsetzen, nur noch faul und träge herumhängen oder als verzagte und verwirrte Schafe umherirren. Aber als Jesus im geistlichen Kampf war, zitierte er dabei Schriftstellen und sagte jedes Mal: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Und Jesus gibt uns damit ein wunderbares Beispiel, wie wir einen geistlichen Kampf gewinnen können. Und ich kann dir eines nach 70 Jahren Lebens- und Kampferfahrung sagen: Als ein wirklicher und gläubiger Christ werden dir geistliche Kämpfe nicht erspart bleiben. That's reality. Es steht geschrieben, Jesus sagt ja nicht: Ach du dummer, hässlicher, widerwärtiger Teufel, man müsste dich. Er beschimpft ihn nicht, er verdammt ihn nicht, er will ihn auch nicht verhauen. Er zitiert einfach nur Schriftstellen. Und das können und sollten wir auch von ihm lernen. Denn wir sehen auch, welche Macht und welche Wirkung diese Schriftstellen haben, wenn wir sie aussprechen. Der Teufel lässt einfach ab, ja, da steht sogar, und flieht. Und damit komme ich zum dritten und letzten Teil dieser Predigt. Gottes Wort als unser Schutz und unsere Rettung. Dazu zunächst eine für euch bekannte, wahrscheinlich entscheidende Bibelstelle aus Epheser 6. Sie gibt uns einen Einblick in einen geistlichen Kampf, wie wir mit Versuchung, mit Leid, mit Krankheit, Bedrückung, Ärger, Schwierigkeiten, Depression oder sogar Todesangst umgehen können. Wir lesen da sehr Wichtiges in den Versen 10 bis 11. Zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Ihr müsst sie euch nicht selber suchen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Gott hält also Waffen für uns bereit. Zieht seine Rüstung an, nicht deine, seine Rüstung. Eine Rüstung, die Gott uns schenkt. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Und Petrus sagt uns ja auch, dass wir einen Widersacher haben. Er sagt, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Lesen wir weiter im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wie es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Wisst ihr, das primär Böse ist ja nicht unbedingt gleich der Krebs, der in uns wuchert, der Partner, der uns verlässt, der Unfall, der uns trifft, die unerwartet hohe Rechnung, die uns umhaut. Das wirkliche und eigentliche Böse ist die Versuchung, die dann versucht, sich unserer darauf folgender Gedanken zu bemächtigen. Zweifel, Verzweiflung, bohrende Fragen, brennender Ärger, aufsteigende Bitterkeit oder Enttäuschung. Wie kann Gott das zulassen? Warum macht Gott da nichts? Warum lässt Gott das zu? Das ist es doch, was uns zusetzt und unser Vertrauen in Gott zerstören will. Unsichtbare Mächte wollen vielleicht deine Familie auseinandertreiben, Bedrückung über dich bringen und dir alles nehmen, was Gott dir schenken möchte. Jesus sagt ja, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Da sind Mächte am Werk, die in einem geistlichen Kampf mit uns stehen. Es gibt einfach Mächte, die dich besiegen wollen. Die machen deine Kinder rebellisch, die wollen deine Ehe zerstören oder dich finanziell ruinieren und in erster Linie von Gott wegziehen. Und ihr befindet euch in einem lebenslangen Kampf. Auch wenn der moderne, der aufgeklärte und wissenschaftlich denkende Mensch das als lächerlich abtun würde, man kann dem Teufel gar keinen größeren Gefallen tun, als ihn zu leugnen und sich als modern und wissenschaftlich denkender Mensch darzustellen. Wisst ihr, die moderne Wissenschaft kann über göttliche, offenbarte Weisheit nichts aussagen. Nichts über Jesu Worte, die sie heute besser verstehen wollen als seine Jünger in den Evangelien selbst. Der Apostel Paulus spricht in diesem Kapitel 6 in seinem Brief an die Epheser davon, dass wir die ganze Waffenrüstung anziehen sollen. Ich muss und will das hier nicht alles wiederholen, ihr kennt das. Jedes dieser Stücke sind Symbole für geistliche Dinge. Aber wenn ihr euch alle diese Teile der Rüstung anseht, Gürtel, Brustpanzer, Schild, Helm, sie sind alle verteidigend ausgerüstet. Da gibt es nur ein einziges Teil, das angreifend ist, das das Böse schlägt. Und das finden wir in Vers 17. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Und nehmt das Wort Gottes. Nur so kannst du wirklich im geistlichen Kampf bestehen. Der Heilige Geist will dir in deinem geistlichen Kampf ein Wort geben, mit dem du bestehen und siegen kannst. Er geht zu deinem Speicher mit den Schriftworten und schaut sich um. Was wird er finden? Nur eine Schaufel und eine Hake, das wird deine Entscheidung bleiben. Der Teufel versucht immer, Zweifel und Fragen über die Verheißungen Gottes zu sehen. Als Jesus von Johannes im Jordan getauft wird, hört man eine Stimme wie Donner. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Sagt mal, Leute, habt ihr eurem Sohn oder eurer Tochter schon mal gesagt, an dir habe ich Wohlgefallen? Meistens haben wir ja nur Kritik. Okay. Vielleicht könnt ihr das ja nochmal sagen. An dir habe ich Wohlgefallen. Wenn ihr euch an die Geschichte der Versuchung in der Wüste erinnert, dann sagt der Teufel einleitend, wenn du Gottes Sohn bist, ja wenn, und zu dir, wenn du ein Kind Gottes bist, ja wenn, dann frage dich doch mal, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn Jesus für deine Schuld gestorben ist, warum hast du das denn schon wieder jetzt gemacht? Das wolltest du doch schon lange nicht mehr machen, aber du hast es wieder gemacht. Du bist doch kein Kind Gottes. Wenn Gott dich liebt, ja, warum geht es dir denn jetzt so bescheiden? Aber es gibt auch etwas Positives daran. Wenn du in einem geistlichen Kampf stehen solltest, dann muss es ja auch an dir irgendetwas geben, was für die Mächte der Finsternis herausfordernd ist. Also ist dein Glaube nicht tot. Er lebt, also tu alles, dass er weiterlebt und gestärkt wird. diese bohrenden Fragen, die dich unablässig quälen. Ja, bist du wirklich errettet? Wenn Gott dich wirklich liebt, warum passieren dann all diese Dinge in deinem Leben? Hört Gott überhaupt dein Gebet? Eine ganz häufige Frage, die er gerne stellt. Kannst du das als moderner Mensch denn überhaupt glauben, was dir da in der Bibel erzählt wird? Und lasst euch eins gesagt sein. Ich weiß nicht, in welcher Zeit wir genau leben, aber gerade die Zeit vor Anbruch des kommenden Gottesreiches ist mit besonders großen Versuchungen gefüllt. Trost und Ansporn entstehen dadurch, dass Christen in einer Gemeinde einen Zusammenhalt bilden und füreinander beten. Darum verlasse nicht die Gemeinde, liege nicht auf der Couch zu Hause und verfolge den Gottesdienst online. Wenn du nun merken solltest, dass dein Schwert mehr einem abgebrochenen Besenstiel als einem scharfen und zweiseitig geschliffenen Schwert entspricht, gebe ich dir drei Tipps. Erstens, bete jedes Mal darum, dass der Heilige Geist dich durch den jeweiligen Text führt, den du dir vorgenommen hast. Bete darum, dass er dir die Bibelstellen, die Aussagen Jesu zeigt, die für dein Leben und deine Situation wichtig sind. Der Heilige Geist überblickt dein ganzes Leben. Er allein weiß, welche Bibelstellen dein Leben aktuell brauchen wird. Es ist eben nicht so, dass wir alle die gleichen Schriftstellen gezeigt bekommen, wenn der Heilige Geist uns leitet. Zweitens, streiche dir die Bibelstellen an, die dir nach deinem Empfinden wichtig sind. Lerne eine angestrichene Bibelstelle auswendig, auch wenn du 70 oder 80 bist. Gutes Hirntraining. Wiederhole sie so oft, bis du sie wirklich auswendig sagen kannst. Sprich dieses Wort, immer wieder direkt in bedrückende Situationen hinein. Dann folgendes. Schreibe dir doch einmal 5 Bibelstellen in die Innenseite oder in den Innendeckel deiner Bibel. Die wirst du oft sehen. Und das ist gut so, dass du sie oft siehst. Frage dich, kann ich das noch auswendig sagen? Kann ich das jemandem sagen, der das braucht, dieses Wort Gottes? Ich fasse meine Predigt abschließend in ihren 3 Teilen zusammen. Teil 1. Jesus ist das fleischgewordene Gottes, Wort Gottes. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft für uns. Sein Wort soll uns unterweisen. Es hilft uns, Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Du musst Gottes Wort in dir wiederholen. Es essen, kauen, verdauen und in dir seinen Reichtum entfalten lassen. Wenn du Jesus nahe sein willst, musst du in das Wort Jesu eintauchen. Du musst beten, mit ihm reden. Wenn du das nicht schaffst, grenzt du dein Leben wirklich selbst ein. Sei eine kluge Frau, sei ein kluger Mann und baue deshalb dein Lebenshaus auf Fels. Teil 2. Anhand der Versuchungsgeschichte Jesu haben wir begriffen, dass das Wort aus der Schrift, es steht geschrieben, die Offensivwaffe ist, mit der wir gegen alle Versuchungen, gegen alle Bedrückungen, gegen alle Enttäuschungen oder gegen alle Zweifel wirksam vorgehen können. Sprich es in deine jeweilige Lebenssituation hinein. Dann flieht der Teufel. Das Unglück selbst ist noch nicht der Bringer, sondern deine darauf folgenden Gedanken. Die wollen deinen Glauben zermürben. Teil 3. Diese Offensivwaffe des Wortes können wir natürlich nur dann wirklich einsetzen und gebrauchen, wenn wir entsprechende Worte kennen. Wenn wir keine Worte aus der Bibel kennen, kann der Heilige Geist uns in dieser Hinsicht kein Helfer, kein Tröster, kein Ermutiger sein? Kann er uns nicht zur Seite stehen, weil der Speicher für Gottes Wort einfach leer ist? Und du hast nur einen abgebrochenen Besenstiel in der Hand und kein Schwert des Wortes. Damit schließe ich diese Predigt in der Hoffnung, euch und dieser Gemeinde wirklich gedient zu haben. Gebe der Herr euch seinen Segen dazu. Amen.